Vielen Dank. Römer 12, Vers 1, darum geht's. Genau, neulich hatte ich immer so das Wort Lifestyle im Kopf. Und dann habe ich mal ein Lifestyle-Magazin mal angeschaut. Eins für Männer, weil das für Frauen, da waren nur Kleider drin. Und für Männer habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz interessant. Da wurde mir also dann gezeigt, wie ich eben als cooler Mann so sein soll. Ne? Da wurden mir irgendwelche Role Models gezeigt, von denen ich noch nie gehört hatte, die dann so mit Sonnenbrille am Pool da so ihren Erfolg feiern, ne? Während im Hintergrund so die Frau mit den Stöckelschuhen rumläuft. Und ich habe dann noch so gedacht, ich habe schon an eine Menge Pools gelegen, aber ich habe noch nie eine Frau mit Stöckelschuhen da rum. Wie unpraktisch ist das denn? Ne? Ist das so eine Fantasiewelt irgendwie? Und es ist schlimm, wenn man dann so sowas sieht und man kann sich gar nicht auf diese Scheinwelt einlassen. Oder warum hat er so viel Muskeln, ne? Sitzt aber nur faul mit der Sonnenbrille am Pool rum? Wenn er wirklich so sportlich wäre, würde er drin schwimmen, ne? Das habe ich mir dann so gedacht. Aber gut, es ist halt so, sie wollen halt was verkaufen, ne? Die Sonnenbrille gab es dann für 2,99, war da so ein schöner Link. Habe ich mich noch gefreut, aber es waren 299, ne? Also habe ich gedacht, das ist dann aber ein bisschen übertrieben. Und dann, wie man dann ins Büro geht, welchen Anzug und welche Laptoptasche man dann hat und so. Naja, Lifestyle. Ich habe darüber weiter nachgedacht und dann kam mir irgendwann so, ich dachte, okay, Jesus, was ist eigentlich für uns, bedeutet das für uns? Und dann kam mir so das Wort Kingdom Lifestyle. Kingdom Lifestyle, das hat mir irgendwie gefallen. Kingdom, ein königlicher Lebensstil, ja. Ein Lebens, wie lebt sich eigentlich als Königskind? Und dann ist bei mir so die Idee entstanden, ich würde eigentlich gerne mal so ein Lifestyle-Magazin rausbringen, so allerdings eine Ausgabe, wo es darum geht, wie lebe ich denn als Kind Gottes, ne? Das sieht ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus, so mit etwas skandalösen Themen drin, ne? Unmögliche, aufregende Dinge wären da drin, sowas wie seine Feinde lieben, den anderen höher achten als sich selbst, den Willen Gottes über den eigenen stellen, die andere Wange hinhalten, arm sein, aber gleichzeitig viele reich machen, lebendiges Wasser trinken. Ich dachte, das könnte ein interessantes Magazin geben. Ich habe sogar schon eine Grafikerin gefunden, jetzt muss ich nur noch schreiben. Ich dachte, okay, womit fange ich denn an? Gibt es einen Vers, der das vielleicht ganz gut, den man als Editorial verwenden könnte? Und so bin ich auf den Predigtext gekommen. Römer 12, Vers 1, genau. Vers 2 kennen ja viele, ne? Das ist das mit den Gedankenerneuerungen, ne? Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern erneuert eure Gedanken. Und Vers 1 steht davor. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Mit Leib und Leben Gott zur Verfügung. Das ist Lifestyle. Ne? Er hat uns solches Erbarmen geschenkt. Damit geht's los. Damit geht's immer los, wenn es darum geht, wie sollen wir als Christen leben. Ja? Vor dem Anspruch, wie sollen wir es denn jetzt machen? Kommt immer dieser Zuspruch. Und deshalb steht hier, weil Gott euch solches Erbarmen geschenkt hat. Worauf bezieht sich der Paulus? Im Prinzip auf den ganzen Römerbrief davor, wo alles drin steht. Wo wir heute auch schon viel drüber gehört haben, über die Liebe Gottes, das Erbarmen Gottes, seine Gnade, die geschenkte Rechtfertigung in Jesus, das neue Leben, das Geschenk des Heiligen Geistes und so weiter. Solches Erbarmen geschenkt. Können wir jetzt auch stundenlang drüber reden, aber wir ja bei dem Vers bleiben. Warum geben wir uns Gott hin? Weil wir geliebt und beschenkt sind. Schön, dass es eben auch prophetisch so gesehen wurde, diese Liebe Gottes. Das Lamm, das diese Liebe beweist, diese Riesenchance. Und unser Lebensstil, unser Kingdom Lifestyle, der fließt eben aus diesem geliebten geliebt sein und aus diesem geschenkten Erbarmen. Es bedeutet, als geliebtes Königskind für den König jetzt königlich leben. Was ein Satz. Als geliebtes Königskind für den König königlich leben. Königlicher geht's kaum. Und zwar königlich nicht so im Sinne von den Royals oder so, ne, sondern da hat man wieder das Oberflächliche so ein bisschen, wo man dann, boah, was haben die da für tolle Sachen am Laufen und Riten und Kleider, sondern es geht ja immer darum, dass etwas in uns passiert. Das ist ja der große Unterschied zu dem, wie es einem vielleicht auch die Welt vermitteln will. Etwas von innen kommt nach außen. Und dann geschieht so etwas, was hier der wahre Gottesdienst heißt. Damit will ich mal anfangen. Es steht am Ende vom Vers. Ich will es trotzdem gern mal an den Anfang packen. Der wahre Gottesdienst. Das ist der wahre Gottesdienst, ja. Gibt es denn auch einen falschen oder falsch verstandenen Gottesdienst? Ja, zum Beispiel, und das ist ja relativ verbreitet, das hängt jetzt mit unserer Sprache und Kultur zusammen, wenn man denkt, Gottesdienst, das ist sonntags morgens von 10:30 bis 12, ja, wenn es hinhaut. Das ist der Gottesdienst. Und dann geht's schon los. Das Kaffee trinken danach, zählt das eigentlich noch mit zum Gottesdienst? Geht schon los, ne? Eigentlich ist er doch fertig, der Gottesdienst. Also es ist aber, wisst ihr, der Gottesdienst, ja, hier steht ja, das ist der wahre Gottesdienst, dass wir uns mit Leib und Leben Gott zur Verfügung stellen. Und das hört doch nicht sonntags um 13:30 auf. Eigentlich geht's ja dann erst los, ne? Ich komme aus meine erste Gemeinde, das war zwar keine rühmliche Erfahrung, aber das war so eine Gemeinde, da nannte man aus diesem Grund auch den Gottesdienst nicht Gottesdienst, weil unser ganzes Leben ist ja eigentlich ein Gottesdienst, sondern man nannte das immer Versammlung, was auch eine ganz gute Übersetzung ist von dem griechischen Wort Ekklesia. Klingt halt so ein bisschen altbacken, ne? Da kamen immer die Versammlungsbrüder zur Versammlung. Ja, die Schwestern auch, aber vor allem kamen die Brüder, das war mir da wichtiger. Gut, andere Geschichte. Zur Versammlung, genau. Das ist eine Versammlung. Und kirchengeschichtlich dient diese Versammlung dazu, einen zuzurüsten für den Alltag. Eigentlich ist der Sonntag der Start in die Woche, nicht der Abschluss. Ja, das hat man lange in der Kirchengeschichte so gesehen. Und in meinem Monatskalender ist es komischerweise auch tatsächlich so, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Beim Wochenkalender ist dann Montag der erste Tag. Vielleicht kann ich das noch umstellen. Aber eigentlich müssen wir unsere Kalender so timen, ja, dass wir sagen, der Sonntag, das ist eigentlich der Start in die Woche. Das ist die Versammlung, die uns befähigt, einen Lebensstil zu leben, der unser Gottesdienst ist. Okay? Muss man vielleicht mal ein bisschen umdenken. Also der Gottesdienst ist nicht fertig nachher in einer Stunde, sondern der geht eigentlich dann los. Ja. Das ist, was hier gemeint ist. Gottesdienst ist also weniger ein Event, sondern ein Lebensstil. Das zweite Missverständnis ist, dass Gottesdienst als religiöse Leistung gesehen wird. Ne? Ich komme ja aus Hessen und eines Tages wurde meine Frau von jemandem angerufen, der sagte dann, heute Morgen bin ich aufgewacht. Da habe ich gedacht, ich muss mal wieder in die Ansgarkirche. Also ich muss mal wieder in die Ansgarkirche, kam ihm dann der Gedanke. Sagte, dann bin ich aber wieder eingeschlafen. Also ist er wieder eingeschlafen. Ja. Also man erlebt schon manchmal lustige Sachen als Pastorenfamilie. Er hatte offensichtlich das Bedürfnis, sich dafür zu entschuldigen, dass es dann doch nicht in den Gottesdienst geschafft hat. So haben wir das interpretiert. Aber die Absicht war schon mal da. Genau. Aber er ist dann wieder eingeschlafen. Naja, war ein ganz lieber Bruder, hat es auch dann ab und zu geschafft. Genau. Aber ich gehe ja nicht so. Zum Beispiel, ich gehe auf eine Party und esse sehr viel Fleisch und dann noch eine Mousse au Chocolat zum Abschied. Und dann denke ich, oh, jetzt muss ich aber mal wieder ins Fitnessstudio. Ja. Und so ähnlich könnte man es mit dem Gottesdienst ja auch sehen, dass man sagt, oh, diese Woche war nicht so christlich und habe Fehler gemacht und gesündigt. Und Jesus war irgendwie, ja, zwischendrin habe ich mal kurz an ihn gedacht, aber irgendwie also muss ich jetzt mal wieder in den Gottesdienst. Ja? So als so ein Ding, was man mal wieder machen muss, damit man wieder auf Spur kommt. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Der wahre Gottesdienst, da geht es um einen ganzheitlichen Lebensstil. 7 Tage die Woche mit Leib und Leben hat diese Übersetzung, deshalb habe ich die genommen, hat mir so gefallen, mit Leib und Leben. Ja, es geht auch um diese körperliche Dimension des Leibes, dass ich nicht irgendwie denke, ich bin im Gottesdienst dann so, das ist so ein losgelöstes Event für mein Seelenleben oder so. Nein, sondern es geht darum, mit Leib und Leben Gott im Alltag zu dienen. Und ich will einfach nur Mut machen, vielleicht, ich habe auch einen Zettel zur Nacharbeit gemacht, vielleicht kann man das auch mal dann in einer Kleingruppe besprechen oder in der Familie oder für sich selbst überlegen, wie mache ich das denn eigentlich? Und dabei spielt der Körper unter Umständen eine Schlüsselrolle, dass ich auch irgendwie mir Riten oder so aneigne, die körperlich sich bewusst machen. Manche ziehen zum Beispiel die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6 jeden Tag bewusst an. Den Helm des Heils, die Füße mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, den Panzer der Gerechtigkeit und so. Wir haben so ein paar Sachen aufgezählt, die wir anziehen können. Und das kann so eine körperliche Übung sein. Oder das Vaterunser mit Bewegungen zu machen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich das immer versuche, damit es ganzheitlich wird. Ein ganzheitlicher Lebensstil. Der wahre Gottesdienst. Okay, das lebendige und heilige Opfer. Ja. Wir geben uns mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer hin. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Was heißt denn das jetzt? Opfer, das klingt ja auch irgendwie krass. Da auch ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sterbe. Ja? Wie ein Opfer. Sondern, weil, also das ist, ist es vielleicht komisch, warum redet er darauf rum? Es gibt ja manchmal religiöse Gruppen, die machen mit dem Vers ganz schön Druck. Ja. Das habe ich auch schon erlebt, dann landen Leute in der Seelsorge, weil sie erstmal wieder das auseinanderkriegen müssen. Es ist manchmal so eine Selbsthingabe gefordert, dass quasi die Persönlichkeit schon drunter leidet und je mehr du eben machst für Gott, desto heiliger bist du dann quasi. Ne? Das ist so die Logik. Aber es funktioniert ja genau andersrum. Ja. Was ist denn das für ein Opfer dann, wenn doch Jesus das letzte Opfer war? Wir haben das eben gehört vom Lamm. Ne? Es gibt keine Opfer mehr, seitdem Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Seitdem sind Opfer überflüssig geworden. Ja, auch im Judentum, ganz interessant, gab es dann ja auch in der späteren Entwicklung diese Opfer nicht mehr, obwohl das letzte Opfer so gar nicht angenommen wurde, aber es hat sich irgendwie erledigt. Was ist denn jetzt das Opfer? Es geht nicht darum, dass wir sterben, weil wir sind aus biblischer Sicht bereits gestorben. Ne? Und unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott, heißt es. Und am Kreuz wurden wir mit gekreuzigt. Ja, also Toter können wir nicht sein. Ja? Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Es gibt aber etwas, so kann man es vielleicht am ehesten beschreiben, es gibt eben auch ein lebendiges Opfer. Und das besteht jetzt mehr darin, ja, das Opfer wurden auf den Altar gelegt und dann wurden die verbrannt und der Rauch stieg auf zu Gott. Und oft waren es auch diese Dankopfer. Ja. Also wenn ich jetzt mein Leben Gott zur Verfügung stelle, ist es nicht ein Opfer, bei dem ich sterbe, sondern im Gegenteil eher ein Dank dafür, dass ich lebe. Und es geht automatisch mit dem einher, dass Gott, er braucht ja dieses Opfer nicht, aber er freut sich, heißt es dann ja auch, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, weil dann kann dieses Leben, was er geschenkt hat, dieses Auferstehungsleben mit Christus, erst richtig zur Geltung kommen. Der Körper, heißt es auch, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist nicht mehr das alte Opfer, wo es darum geht, dass etwas stirbt, sondern es ist eher das neue, wo es darum geht, dass etwas lebt, dass dieses neue Leben in Christus Gestalt gewinnt. Und wenn wir etwas sterben lassen, zum Beispiel eine Sünde, eine schlechte Angewohnheit, eine Sucht, wenn wir das Gott hinlegen und sagen, veränder mich, ich will, dass das jetzt auch stirbt, das hat da eigentlich gar keine Macht mehr über mich, dann geht es immer darum, dass stattdessen etwas Neues auch auflebt. Ja, statt Sucht kommt Freiheit, statt Neid kommt Gunst und so weiter. Es kommt etwas Neues in uns hervor. Und diese Sache steht tatsächlich im Gegensatz zu noch vielen anderen Religionen, dass unser Fokus darauf ist, für uns fand ein Opfer statt. Nicht so sehr, wir müssen jetzt irgendwas opfern. Es ist ja auch so, dass wenn man mal drüber nachdenkt, wir haben eben gesungen, wie groß Gott ist. Gott braucht eigentlich gar nichts von uns. Ja? Also er braucht kein Opfer von uns. Dieser Gedanke ist total verrückt eigentlich, dass Gott irgendwas von uns bräuchte. Ja, ich meine, er ist der Schöpfer des Universums. Wir müssen uns manchmal kurz bewusst machen, mit wem wir es da zu tun haben, in dem alle Fülle des gesamten Kosmos wohnt. Der braucht also kein Opfer. Das ist etwas Typisches für andere Religionen, für Götzen und für falsche Götter. Die brauchen immer Opfer. Die brauchen, dass man ihnen irgendwas hinstellt oder sie irgendwie beschwichtigt. Und es ist also ein falscher Gedanke, dass ich Gott irgendwas geben muss, weil er mich bräuchte. Theologen nennen das manchmal den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Sorry für das komplizierte Wort. Tun-Ergehen-Zusammenhang, aber ich weiß nicht, wie man es anders, es gibt kein anderes Wort dafür. Also ich mache was für Gott, damit es mir zum Beispiel besser ergeht. Ja? Ich opfere was, damit Gott was für mich macht. Ja? Ich gebe mich ganz hin, ja, damit ich mehr Segen empfange. Das ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang, in vielen Religionen da ist. Ich opfere ein Tier, damit die Götter es regnen lassen. Ich opfere meine Zeit für die Gemeinschaft und bekomme dafür Anerkennung. Die Welt funktioniert ja auch so. Opferst deine Arbeitszeit, bekommst du dein Gehalt. Opferst ehrenamtlich, bekommst du vielleicht Anerkennung. Vielleicht auch nicht, ja, ist manchmal das Problem. Genau, das ist so ein bisschen menschlich, genau. Ich lade dich ein, damit du mich wieder einlädst. Ne? Damit man auch etwas bekommt. Und Jesus sagt, lad doch mal die Lahmen, Krüppel, Blinden und Armen ein. Die ich nicht wieder einladen können. Mach doch mal so, das ist Kingdom Lifestyle. Ja. Die können dir nichts geben, die laden dich nicht ein, die haben nichts zum Ausgeben. Gott ist nicht schwach, braucht unsere Opfer nicht. Aber da kommen wir gleich zu, worüber er sich freut. Dann heißt es heiliges Opfer, derselbe Gedankengang. Heiliges Opfer, Heiligkeit ist ja auch ein Geschenk von Gott. Im Alten Testament mussten die Opfer immer besonders rein sein, oder Tiere durften keine Macken oder Fehler oder Behinderungen oder sowas haben. Und dann könnte man jetzt auch denken, okay, wenn ich was für Gott tun muss, das besonders gut sein oder so. Oder ich kann nur für Gott dienen, wenn ich moralisch alles im Griff habe. Aber es geht ja auch andersrum. Heiligkeit ist ja auch ein Geschenk. Ja, das ist ein heiliges Opfer, entsteht dadurch, dass ich mir die Heiligkeit von Gott aneigne. Es geht um diesen Lebensstil, der aus seinem Wesen fließt. Da sind wir wieder da, dass Gott zuerst kommt. Der Heilige Geist ist es, der heiliges Leben ermöglicht. Und das ist ein heiliges Geschenk. Ein heiliges Opfer kann nur dann entstehen, wenn ich aus Reaktion auf diese Heiligkeit etwas tue. Es geht immer um, dass Gott zuerst was tut und ich reagiere. Ja? Es geht nicht darum, dass ich was mache, damit Gott irgendwas macht. Es ist immer eine Reaktion. Es ist immer ein Vertrauensschritt aus freien Stücken. Nicht, weil ich dazu gezwungen werde oder weil ich mir irgendwas davon verspreche. Nicht, weil ich Gott manipulieren will und dazu bringen will, dass er für mich arbeitet. Wird wahrscheinlich keiner so ausdrücken, aber wir müssen mal überlegen, manchmal haben wir da was vor und dann wollen wir irgendwie so den Segen Gottes und ohne vielleicht vorher mal mit Gott zu besprochen haben, ob das vielleicht eine gute Idee ist, was wir da vorhaben und ob das überhaupt seinem Willen entspricht. Ne, wollen dann, dass Gott für uns arbeitet. Aber Gott braucht uns nicht. Warum das Ganze doch so Mensch-Gott zusammen einhergeht, ist aus Liebe. Ja. Ihr habt von der Männerfreizeit gehört, ja, und ich habe meine Kleingruppe gesprochen und ich höre von so viel Veränderungen, die Gott schenkt. Und das ist so faszinierend, das ist so eine Freude, ja, zu sehen, was Gott in eurem Leben tut. Das ist das Faszinierende. Ja. Aber das ist, weil Gott uns liebt. Deshalb arbeitet er mit uns zusammen oder wir uns manchmal gebraucht. Gestern hatte ich so ein kleines lustiges Erlebnis. Wir hatten eine Gemeindeleitung. Das muss ich aber mal kurz erzählen, weil das war so witzig. Ja, Gemeindeleitungstreffen hier im Jugendraum, ne? Und eine Teilnehmerin hatte ihren Schlüssel verlegt. Und das war ganz schlimm, weil man musste extra nochmal nach Hause fahren, den Schlüssel suchen, kam dann zu spät und alle haben den Schlüssel gesucht. Und na gut, Gabriela hat gemeint, wir wollen uns an diesem Morgen mal auf Gebet und Lobpreis konzentrieren. Okay, also ich war schon im Gebetsmodus. Und auf einmal bekam ich so einen seltsamen Drang, den Jugendraum aufzuräumen. Ich habe gesagt, ich kann irgendwie nicht beten, ich muss jetzt erstmal die Kissen und damit ein bisschen aufkommen. Und das ist wirklich sehr untypisch für mich. Ne? Also das war ein bisschen seltsam. Weil ich habe gedacht, was mache ich da? Auf jeden Fall, in diesem zwanghaften Aufräumzwang habe ich diese Jacke da auch vom Stuhl weggelegt und darunter war der Schlüssel. Also angerufen, alles klar. Ja. Die Person war sehr dankbar. Und ich habe gedacht, das war jetzt vom Heiligen Geist. Ja, Gott liebt es, so Dinge mit uns zu machen. Ja, das ist das Ding. Gott findet das cool, ja, mit uns sowas zusammen zu machen. Ja, und wenn wir es erleben, dann finden wir es auch toll. Und wenn es darum geht, zum Beispiel vom Glauben weiter zu sagen, dann ist es ja auch so, wenn das mal geschenkt ist. Ich stelle mich, wenn ich reise, versuche ich mich auch mal so Gott nochmal ganz neu zur Verfügung zu stellen, dass er dann, gerade wenn ich allein reise und dann irgendwelche Leute sitzen mir gegenüber und mir ist langweilig und dann hoffe ich einfach, dass da ein gutes Gespräch sich entwickelt. Und habe ich schon so tolle Sachen erlebt. Ja. Und dann geht die Zugfahrt rum wie nichts. Ja. Wenn man dann irgendwie 2 Stunden jemand was von Jesus erzählen kann, ist man auf einmal schon da. Ja. Also das ist so dieses Ding, dass Gott sich freut. Und das heißt es hier auch, dass Gott Wohlgefallen, Freude daran hat. An solchen Opfern hat er Freude. Wohlgefallen, übersetzt Luther. Gott freut sich über deinen Gottesdienst. Und der wahre Gottesdienst ist eben dieser Alltags-Lifestyle-Gottesdienst. Meine Freude gebe ich euch, sagt Jesus. Und wenn Gott sich freut, freuen sich alle mit. Am Ende werden wir es wieder hören, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist ein Lächeln, ne? Gibt es auch in diesem Lied, dein Lächeln steht über mir. Ich habe es am Anfang gedacht, echt? Aber ja, genau, das ist, Gott freut sich mit. Hosea sagte mal, ich habe Lust an der Liebe. Also Gott sagte durch Hosea, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Schockierend, weil die Leute haben damals sehr viel geopfert und auch alles akribisch, wie Gott das vorgeschrieben hatte, gemacht. Ja. Und dann sagt Gott, andere Propheten sind noch krasser, er sagt, ihr könnt euch eure Opfer an den Hut stecken. Ja. Ja. Warum? Ja. Weil der eigentliche Sinn auch der Opfer war die Beziehung und nicht, dass alles korrekt abgeleistet wird. Ja. Die Opfer waren dazu da, wenn jemand Beziehung zu Gott auch verloren hatte, konnte er was opfern, zum Beispiel aus Dank und die Beziehung dadurch wiederherstellen. Es ging nicht um diese religiösen Riten, die korrekt und mit viel Eifer vollzogen werden, sondern es ging immer um Beziehung und um Liebe. Schon im Alten Testament. Gott freut sich, hat Wohlgefallen und es gefällt ihm, wenn wir im Alltag seine Liebe fließen lassen. Das ist the Kingdom Lifestyle. Das ist der Lebensstil in der Nachfolge Jesu. Ein wahrer, ganzheitlicher Gottesdienst in der Darbringung des ganzen Lebens. Gott, hier bin ich, füll mich, Gebrauch mich da, wo ich jetzt bin. Ein lebendiges und heiliges Opfer, eine Reaktion der Dankbarkeit, weil er alles für uns gegeben hat. Einem Gott dienen, der einem zum Leben führt. Und die Freude der Wohlgefallen Gottes, wenn wir ihm Raum geben. Gott freut sich an Jesus. Wenn Jesus in uns groß wird, wenn wir ihm Raum geben, dann freut er sich an uns. Amen. Danke, Jesus, dass du uns so reich beschenkt hast und liebst. Und setzen uns diese Reaktion frei, die absolut natürlich ist, dass es sich auf unser ganzes Leben auswirkt. Wir wollen von der Fülle her das anpacken, von dem, wer wir sind und wozu wir berufen sind. Danke, dass du so groß bist, dass du uns nicht brauchst und trotzdem gerne mit uns zusammenwirkst. Amen.